bei allem Marketing, Hokuspokus oder sonst noch irgendwas. Das Produkt muss gut sein. Egal, was das Produkt ist. Die Bar muss gut sein, das Restaurant muss gut sein, das Essen muss gut sein, das Konzept muss gut sein. Darum geht's.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallihallo.
Ja, und schön, dass ihr heute wieder einschaltet zu dieser neuen Folge. Und das erste Mal in der Geschichte von SIP haben wir jemanden, der nicht aus der Hospitality stammt.
Richtig, sondern jemand, der Produkte für die Hospitality in hohem Maße gestaltet. Nämlich jemand, der Getränke kreiert, der wirklich from scratch sich Getränke ausdenkt und in den Markt bringt. Und das auch sehr erfolgreich mit allem, was dazugehört. Wir sprechen von Alexander Stein. Wer ist Alexander Stein?
Tja, das habe ich mich das erste Mal auch gefragt, aber man kennt natürlich seine Produkte und zwar den weltbekannten Monkey 47 Gin und das neue Produkt, kannst du ja gleich nochmal zu was sagen, Whisky mit Chilis drin. Ja, ihr habt richtig gehört, Horse with No Name. Und er arbeitet gerade noch an einer neuen Brand, nämlich rund um das Thema Weinbrand.
Ja, Weinbrand sozusagen. Haha, sehr lustig. Weinbrand, genau. Also jemand, der sich wirklich sehr unterschiedlichen Getränkekategorien beschäftigt. Und ja, über Monkey 47 wurde schon viel berichtet und das auch zu Recht. Natürlich ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt gewesen. Und jetzt also, wie gesagt, Whisky mit Chili. Wie es dazu kam, wird er uns sicherlich gleich ein bisschen en Detail erzählen. Aber auch, wie natürlich seine Blicke auf die Hospitality-Welt sind und welche Tipps er für euch da draußen so hat. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Gespräch ein, oder?
Ja, das machen wir. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist im SIP-Podcast.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mache ich sehr gerne.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute mit dir sprechen können über, ja, wir sprechen über Getränke, wir sprechen über Branding, über Markenführung, über ganz viele Geschichten. Und bevor wir da so richtig tief einsteigen, wollen wir dich natürlich in aller Kürze einmal ein bisschen unseren Zuhörenden vorstellen. Du bist 1972 geboren und aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart als eins von fünf Kindern.
Korrekt, ja.
Nice.
Und
als Jüngster sogar.
Als Jüngster. Okay, wow. Nesthäkchen und das hineingeboren in ein Familienunternehmen. Also dein Vater hat in zweiter Generation eine Weinbrennerei, Jacobi, geleitet. Und Jacobi, die Älteren unter euch, die werden sich sicherlich noch an diesen Markennamen erinnern. Jacobi 1880, vielleicht auch noch die Fußballbandenwerbung, die es früher mal gab. Also wirklich so ein deutsches Traditionsunternehmen, über das wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen sprechen werden. Und neben Jacobi gab es auch Fernet Branca, Absolut Wodka und auch Tequila, der dort vor Ort hergestellt worden ist. Und du hast als kleiner Junge schon in dem elterlichen Betrieb immer so ein bisschen mit ausgeholfen.
Ja, zum Tequila, denn Tequila darf nur in Mexiko hergestellt werden. Distribution von Tequila.
Distribution.
Aber in der Tat, klar, die Kinder haben immer mitgeholfen. Ob am Band, im Fahrerlager, beim Weihnachtsgeschenke einpacken, Geschenkverpackungen, alles Mögliche. Ja. Und aber irgendwie kriegt man das ja schon irgendwie mit. Am elterlichen Frühstückstisch ist das dann natürlich schon alles immer Thema, auch wenn ich wirklich das Jüngste von fünf Kindern bin. Da hat es mich jetzt eigentlich nicht so sehr getroffen oder ja, war ich nicht so sehr involviert, einfach weil ich halt viel kleiner war als die anderen.
Du bist dann aber erstmal nicht in dem Unternehmen geblieben, sondern hast nach dem Abitur BWL in Nürnberg studiert und dann hast du eine Konzernkarriere begonnen. Du hast bei einem damals sehr großen Mobilfunkhersteller gearbeitet, nämlich bei Nokia.
Ja, muss man dazu sagen, das sind die vor dem iPhone, die ganz Jungen, die kennen ja Nokia schon gar nicht mehr. Ja, in der Tat, ich habe da im Vertrieb angefangen. Irgendwie gibt es ja immer so Kinder, die studieren und haben da genaue Vorstellungen, was sie denn später mal machen wollten oder wollen. Und bei mir war das während dem Studium, habe ich gedacht, naja, wenn ich dann damit fertig bin, weiß ich es bestimmt auch und dann ist man dann fertig und weiß es halt immer noch nicht und Vertrieb immer gut. Da habe ich gedacht, ich fange da im Vertrieb an und habe dann verschiedene Stationen dort gehabt und waren 10 ganz, ganz tolle Jahre, durfte viel lernen, war auch so ein bisschen die Aufschwung vom Mobilfunk. Ja, eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ja, das war mein Einstieg in die Arbeitswelt.
Und dann bist du aber dann irgendwann den Getränken dann doch wieder, hast du dich den Getränken dann doch wieder zugewendet und wie? Also die Monkey 47 Geschichte, die hast du an vielen Stellen, an vielen anderen Stellen schon erzählt, deswegen wollen wir sie nur ganz, ganz kurz noch einmal zusammenfassen. Also du hast dich dem Thema Gin gewidmet, du hast eine Rezeptur aus dem Schwarzwald, bist in den, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, irgendwie an so eine Rezeptur gelangt und hast dann auf Basis dieser historischen Rezeptur dann einen Gin kreiert, zusammen mit einem Partner. aus dem dann eigentlich ja einer der wahrscheinlich erfolgreichsten Gins, den zumindest Deutschland jemals gesehen hat, entstanden ist, nämlich Monkey 47. Und ja, das war so eine Riesengeschichte natürlich, weil das natürlich auch ja die ganze Ginwelle in Deutschland und in Europa auch extrem nach vorne gebracht hat. Diesen Gin hast du dann 2016 an Pernod Ricard verkauft teilweise und jetzt ist er mittlerweile ja ganz dort im Unternehmen angesiedelt. Ja. Du bist aber jetzt nicht irgendwie komplett rausgegangen aus der Welt, sondern hast dich jetzt eigentlich schon dem nächsten Getränk zugewandt, nämlich dem Whisky.
Das ist korrekt. Gin ist eigentlich damals, heute ist es ein bisschen anders, aber damals mit sehr, sehr vielen, auch rechtlich gesehen, mit sehr vielen Freiheitsgraden belegt. Also wenn Alkohol wie eine Leinwand ist, ermöglicht es einem die rechtliche Definition, auf dieser Leinwand bunt zu malen, was gut ist und was aber auch schlecht sein kann. Und damals habe ich das als Nische irgendwie erkannt. Nicht so viel Geschmack wie nötig, sondern so viel wie möglich. Eigentlich vom Obstbrand her konnte ich durch den Christoph Keller lernen, geht es eigentlich darum, Aromen aus der Natur ins Glas zu bringen. Und nicht um Alkohol herzustellen. Alkohol ist nur das Medium. Und ich glaube, das ist damals nicht so präsent gewesen in der Spirituosenwelt. Und das Ansinnen war, einen Gin zu machen, den man tatsächlich pur trinken kann. Als ich angefangen habe, die Leute haben gesagt, Mensch, trinkt man doch nicht pur. Das macht man in die Tomatensuppe. Meine Oma hat's getrunken oder sonst noch irgendwas. Tatsächlich ist jedes Produkt, das man nicht pur trinken kann, wahrscheinlich kein gutes. Mhm. Also das ist ja keine gute Aussage. Erstmal muss das Produkt an sich sehr, sehr gut sein. Und dann kann ich ja damit irgendwie was anfangen. Die Basis muss gut sein. Beim Wein ist es ja ähnlich. Und wir haben tatsächlich alle Geschmackskomponenten wie ein Dirigent im Prinzip am Reißbrett entworfen. Und gesagt, klar war die Idee, basierend auf einer historischen Rezeptur, lokale Zutaten zu verwenden. Aber man kann keine alte Rezeptur, die 1950 geschrieben wurde, heute 1:1 übersetzen, einfach weil sich auch die Technik geändert hat, die Qualitäten der Destillation des Alkohols, ist alles völlig anders. Man hat auch andere Zugänge zu Rohstoffen. Insofern muss man da schon sensorische Pionier- und Entwicklungsarbeit leisten. Und das war auch eigentlich ein sehr, sehr schöner und spannender Teil, weil es auch andersartig war. Ich würde heute noch sagen, dass Monkey 47 sensorisch eine völlig andere Liga war, was es damals gab und auch was es heute noch gibt. Also viele Ideen, die wir hatten, sind heute Standard und die waren es früher eben nicht. Es geht um Komplexität, um Harmonie, um eine Aromensinfonie und das war die Grundidee. Einfach das bestmögliche Produkt zu machen.
Schön.
Und das ist eigentlich so ein Grundsatz, den man eigentlich irgendwie dann eigentlich auch treu bleiben kann, weil wenn man auf der grünen Wiese, wie ich anfange, ohne Geld, ohne, ja, nur mit einer Idee, dann ist Qualität die beste Wette. Ja, weil gegen die Großen kann ich nicht mit Geld oder mit mehr Manpower, darum geht's nicht. Es geht, wer kein Geld hat, braucht Ideen. Und wenn man Geld hat, dann tut man so, als hätte man keins, dann hast du auch wieder Ideen. Also Ideen, Ideen, Ideen. Es geht um Ideen. Ja, und das ist total wichtig.
Auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Einleitung in das ganze Thema. Wir haben gerade schon ein bisschen über Gin gesprochen. Jetzt bist du ja gerade mit einem anderen Projekt beschäftigt. Und könnte man jetzt sagen, du bist mit Gin fertig, jetzt fängst du mit Whisky an. Wie kam es dazu?
Ja, ich finde, am Anfang bei Monkey wurde ich sehr oft kritisiert. Zu viel Aroma, passt nicht in die Kategorie. Ist das überhaupt ein Gin? Und eigentlich, also das ist ja völliger Schwachsinn. Schmeckt's dir oder schmeckt's dir nicht? Also ich verstehe immer die Fragestellung nicht, dass man immer so kategorisch in Kategorien denkt und alles in Schubladen packen muss. Und wenn man Salz auf seine Spiegeleier morgen macht, sind es ja trotzdem noch Spiegeleier. Also ich meine, so ist das halt. Manchmal versucht man eben Sachen irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Und die Innovation in manchen Bereichen in der Spirituosenwelt schätze ich als sehr, sehr gering ein. Und bei manchen haben wir sehr, sehr viel mit Destillation, alles destilliert, was man irgendwie destillieren kann. Und da findet man halt so ein paar Sachen raus. Die denken, hey, die sind geschmacklich einfach wahnsinnig interessant. Zum Beispiel, es ist eigentlich zum Whisky, kam ich über die Chili, über die Habanero. Die zu destillieren, ist eigentlich kein großes Hexenwerk, aber verblüffend ist, dass die Schärfe im Destillationsvorgang komplett verloren geht.
Aber warte kurz, da müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, weil die nächste Frage wäre nämlich tatsächlich gewesen, ich spoiler mal ganz kurz, Du mixt Whisky mit Chilis. Wow. Okay, schon irgendwie schräg. Da fragt man sich natürlich, woher kommt die Inspiration her? Und jetzt erzählst du gerade, dass du quasi rückwärts gegangen bist. Also du kommst von der Chili und landest beim Whisky. Wie ist das passiert?
Naja, das Ergebnis fand ich eigentlich sehr faszinierend. Ich hätte gedacht, dass es total anders schmeckt. Aber es war überhaupt nicht scharf. Man hat eigentlich dieses fruchtige, paprikaartige, vegetale, der Habanero, die man sonst ja nie essen kann, weil es viel zu scharf ist, aber eben ohne die Schärfe. Und wenn man sich jetzt mal von der Spirituosenwelt loslöst und jetzt mal in die Kulinarik übersiedelt, dann haben ja Chefs, männlich wie weiblich, ja da gar keine Berührungsängste. Crossover, hin und her, Fusion, Dingeldangel, alles Mögliche ist ja da drin. Da macht man sich nicht so sehr einen Kopf darüber. Und in der Patisserie gibt es auch viel Chili mit Schokolade und Schokoladenaromen. Wo kommen die denn vor? Schließlich irgendwie Karamellaromen. Schließlich denke ich, welche Spirituose könnte ich eigentlich damit infusionieren, sozusagen. Dann landet man relativ schnell bei Bourbon. Und ich fand das eigentlich einen schönen Twist. Das ist trotzdem noch technisch gesehen in Bourbon, weil es nur 1% des Destillats, also des Gesamtdestillats ausmacht. Aber es gibt ein bisschen dem Bourbon ein bisschen einen anderen Twist. Und das finde ich eigentlich relativ interessant. Anstatt immer nur same old, alte Männer mit Bärten sitzen auf Fässern, junge Männer ohne Bärte oder mit Bärte sitzen auf Fässern. Irgendwann ist mal ausgefässert, irgendwann braucht man auch mal ein bisschen was anderes. Und da habe ich gesagt, ich finde irgendwie dieses Bourbon with a Tequila Attitude Geschichte irgendwie sehr, sehr schön.
Na, das ist eigentlich schon ein guter Stichpunkt. Also die Geschichte, die man auch um das Produkt drumherum erzählt. Also erstmal zum Produkt selber. Ich habe es auch selber schon mal verkosten dürfen. Es ist wirklich sehr überzeugend. Also ich hatte auch erst gedacht, so was, warum jetzt Chili? Es ist ja null Schärfe drin. Es ist wirklich dieser extrem kräftige, würzig, fruchtige Geschmack, der den Bourbon da nochmal unterstreicht. Also wirklich eine hochspannende Geschichte. Aber auch dieses, was du jetzt gerade schon, so du hast jetzt so innere Bilder sozusagen hervorgerufen, ne, die man aus so klassischen Whisky-Werbungen von früher auch kennt. Und davon verabschiedet ihr euch ja ein ganzes Stück. Also ihr seid viel knalliger, viel bunter, auch viel schräger.
Da ist ja schon gemacht worden. Also es ist nämlich nicht, dass ich was dagegen habe, aber das haben andere viel besser gemacht und das ist auch gut so. Da muss man das auch respektieren und sagen, ich mache halt was anderes.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, das anders zu machen? Also wie entsteht dann diese Welt, die du dann auch anders machst und dann ja auch sehr, sehr ausdefinierst in dem Sinne? Also wie nehmen wir uns mal ein bisschen mit in diesen Prozess?
Ja, da muss man so einfach so ein bisschen eintauchen. Da muss man sich so wie ein kleines Kind so seine Welt erträumen. Was könnte das sein? Also es kam ja eigentlich fängt es mit dem Namen an. Das ist immer so ein bisschen Momente. Soll ich nochmal was machen? Was soll ich machen? Dann hat man zufällig, wenn man gerade gar nichts machen möchte, diese Idee und sagt, oh, das wäre aber gut. Wie soll das denn dann heißen? Und ist es dann noch ein Bourbon? Und irgendwo saß ich in einem Taxi in Kopenhagen, bin zum Flughafen gefahren und dann kam dieses Lied Horse with No Name von America. Das mag ich eigentlich gerne, das ist eigentlich ganz cool, guter Vibe, hat auch so ein bisschen was Psychedelisches und sowas. Echt, die Wüste und super, ein toller Song, hat auch irgendwie so einen Ohrwurm-Charakter. Da dachte ich, ja, toll, also wenn man jetzt argumentiert, das ist es dann noch ein Bourbon? Und wenn es kein Bourbon ist, was ist es dann? Ein Pferd ohne Namen. Und da dachte ich, ja, das ist jetzt der perfekte Name und habe noch im Taxi geguckt auf seine Webpage, also man will ja die .com-Webseite haben und nicht die .info oder was weiß ich. Dann habe ich geguckt, ob für die Warenklasse, ob das noch funktioniert und so. Und da habe ich das einfach mal beantragt. Und dann fängt man eben an, Horse with No Name hört sich 20.000 Mal den Song an, träumt sich in die Welt rein, analysiert den Text und irgendwann entstehen jedenfalls bei mir so Bilder, wie man das gern haben möchte und worauf man selber Lust hat. Also ich habe da jetzt keine Branding-Agentur oder Marktforschung oder wir machen das alles eigentlich in-house, außer nachher die grafische Umsetzung dessen, was der Entwicklungsprozess eben dann hergibt. Und ich glaube, das muss man muss einem Produkt versuchen, irgendwie aus tiefstem Inneren eine Seele zu geben. Mhm. Und das kann man nur, wenn man ganz, ganz lang an vielen kleinen Details feilt, die nachher jemand sieht, ist egal, aber die Summe vieler kleinen Sachen macht letztendlich den Unterschied. Ist aber dann auch nicht unbedingt ein Garant für Erfolg.
Ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das zeigt mal wieder, dass eine gute Brand zu gründen nicht einfach nur mit Logik gemacht ist, ne? Also du siehst irgendwann eine Chili, denkst dir, boah, cool, eine Chili, fühlst dich dann irgendwie in die Chili rein, denkst dir so, was können wir damit machen? Landest bei einem Whisky, was ja schon mal logisch total, also, ne, also das ist jetzt ja nicht super leicht verknüpft mal so eben, hörst ein Lied im Radio und denkst dir, passt irgendwie ganz gut. Das zeigt ja schon, wie achtsam man sein darf in seinem Alltag für solche Dinge. Wisst ihr, wie ich meine?
Da kommt ja letztendlich immer die, also jedenfalls für mich, die Inspiration her, dass man arbeiten ist ja nicht unbedingt, und das ist auch ein Privileg, ist ja nicht unbedingt am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Zahlen in irgendein Excel-Ding da reinzuhauen. Arbeiten ist auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und zu gucken und sich inspirieren zu lassen. Und irgendwann fügen sich dann die Dinge dann zusammen, wenn man irgendwie eine Idee hat. Und ich glaube nicht, dass immer Logik die Ratio der beste Ratgeber ist, sondern auch mal die Emotion, weil darum geht's letztendlich. Ja, es geht um Leidenschaft, um Lebensgefühl, um Emotionen. Und wenn Sie die besten Agenturen der Welt nehmen, die Produkte entwickeln und so weiter, ja, schön. Und keine Seele, meistens funktioniert es nicht, weil die ganz gewissen Trends und logischen Gesichtspunkten folgen. Wenn eine Person, männlich wie weiblich, hinter irgendeinem Produkt steht und das mit allen Höhen und Tiefen, mit schlaflosen Nächten, mit allen möglichen, durch Berg und Tal, durch Höhen und Tiefen geht, dann hat das Produkt in der Regel eine andere Qualität in der Außenwirkung. So ist zumindest mein Empfinden.
Und nichtsdestoweniger, also ich glaube, dass dieses mit der Leidenschaft und diesem Bauchgefühl und diesem dann auch wirklich irgendwie sich so komplett hinein vertiefen in so eine Markenwelt oder in so eine Welt erstmal extrem wichtig ist. Aber um mal in diesem Bild mit dem Pferd zu bleiben, wie verrennt man sich nicht? Also wie schafft man es dann tatsächlich auch unterwegs, wenn dann diese Geschichte vielleicht losgeht, also für sich selber auch so ein bisschen Kontrolleinheiten einzubauen oder anders gesagt, wie weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist? Was für Antennen benutzt du da? Wie funktioniert so etwas?
Ich glaube, man hat natürlich schon irgendwie ein Gespür für Sachen. Was sagen denn die anderen? Aber zum Beispiel bei Monkey haben am Anfang alle, auch übrigens Freunde, Eltern und so, alle gesagt, das wird nichts. Also ich finde, ich habe da wenig Kontrollmechanismen. Man muss, glaube ich, viel mehr Energie da reinsetzen in den Spaß und in die Leidenschaft und die Leidenschaft, etwas zu entwickeln. Das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg, wenn man sich mal irgendwie anschauen darf, dass ich sowas machen darf, ist ja nicht selbstverständlich. Und mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ich habe auch da nie, man kann sich da, glaube ich, gar nicht zu sehr im Detail verrennen. Mal genau auf die Details kommt es ja an. Warum will ich mich da irgendwie bremsen? Ich muss es ja nicht immer alles umsetzen. Sagen, manche Sachen machen in der Euphorie Sinn, aber wenn ich es jetzt nochmal überdenke, dann am nächsten Tag denke ich, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu viel des Guten, oder dann kommt man auf die Idee, hey, ja, die Flasche sieht so aus und dann machen wir jetzt einen Flipper und dann erzählen wir den Songtext. Da kommt man ja auch nicht nur alleine drauf, sondern hat ja auch irgendwie ein Team, das mit dem man redet und sagt, Mensch, was würdet ihr machen? Und da kommen ja auch Ideen, die man sammelt, und dann fügt sich das wie so ein kleines Puzzle zusammen. Und das macht ja auch als Prozess total Spaß. Also ich meine es jetzt nicht böse, aber das Verkaufen nachher ist für mich weniger erfüllen als das Entwickeln. Nur beim Entwickeln weiß man nie, ob es ein Erfolg ist. Das ist ein bisschen störend an der Angelegenheit, aber das Entwickeln an sich macht schon mal sehr, sehr viel Spaß.
Aber lass uns mal bei dem Punkt bleiben, weil das finde ich total spannend, weil wir haben ja hier viele Gastronomen, Gastronominnen, Menschen aus der Hospitality in allen Bereichen, und einige davon haben ja den Traum, was Eigenes zu machen. So, das ist ja irgendwie so bei vielen einfach der Fall. Und wenn diejenigen dann was Neues gründen, stellt sich natürlich auch die Frage, gehen wir jetzt mal von einer Bar aus oder von einem Restaurant. Es gibt ja schon unendlich viele Bars und Restaurants. Also man braucht ja irgendwas, was einen selbst einzigartig macht, beziehungsweise das Konzept. Und es gibt ja einige verrückte Konzepte auf dem Markt. Die einen machen jetzt irgendwie Kaffee in Rosa mit Glitzer, die nächsten machen japanische Pancakes, also Dinge, wo man denken würde, okay, braucht man das? Welchen Tipp würdest du denen auf den Weg geben? Du hattest gerade schon angesprochen, hey, such dir Leute, mit denen du drüber sprichst. Also ob das Wahnsinn ist, ne, was man da gerade treibt?
Ja, aber da muss man ja auch manchmal sagen, wenn die anderen sagen, das ist Wahnsinn, dann kann ja auch was Gutes sein. Mhm. Also es kommt ja immer drauf an, wenn man furchtbar langweilige Freunde fragt oder bekannte Frage Menschen fragt, dann ist deren ihr Urteil wahrscheinlich eher konservativer und das kommt immer darauf an, was ist man für eine Persönlichkeit. Also ich kenne mich jetzt mit Bars vermessen, dass ich jetzt, ich mag mir da kein Urteil bilden, aber ich denke mal, dass das letztendlich gleich wie bei mir ist, das ist halt harte Arbeit. Also ich meine, man kann die schönste Bar bauen, aber wenn die dann gebaut ist und das tollste Konzept hat und die Drinks alle super sind, die Arbeit ist jeden Tag. Der Gast muss sich wohlfühlen. Man muss den mit dem Lächeln begrüßen und sagen, hallo, wie geht's Ihnen oder wie geht's dir? Wünsche von den Augen ablesen, ein guter Gastgeber sein. Das eine ist eine Hardware und das andere ist eine Software. Und beides muss ja irgendwo in Harmonie funktionieren. Man kann, glaube ich, auch mit wenig Geld irgendwie eine lustige Divebar machen, wenn sie Charakter hat. Aber ich glaube, das ist was man nicht kaufen kann. Das muss man halt, hat man oder hat man nicht. Oder deswegen glaube ich, das ist so vielschichtig wie bei der Spirituose auch. Was möchte ich? Wie soll meine Welt aussehen? Was soll der Gast empfinden, wenn er hier zur Tür reinkommt? Wie soll es riechen? Wie ist die Beleuchtung? Was soll er fühlen? Welche Art von Drinks möchte ich machen? Das muss man sich ja mal selber überlegen. Wie wäre das Erlebnis für mich? Was würde ich gerne haben? Und ich glaube, wenn man selber hinterm Tresen ist schlecht, wenn man sein bester Gast ist, so meine ich es nicht, sondern man muss sich ja auch wohlfühlen und sagen, hey, da würde ich selber hingehen. Mhm. Ja.
Ja. Wir haben ja in diesem Podcast immer so ein kleines Special, nämlich wir haben immer noch ein Call-in von einer Person, die eine spezielle Frage an dich hat und wir sind jetzt genau an dem richtigen Punkt an der Stelle angekommen. Das ist die liebe Eva Miriam Gerstner, die berät mit ihrer Agentur Unternehmen aus der Hospitality-Welt in der Transformation. Sie ist auch als Hoteliere tätig gewesen und kennt sich in der Gastronomie, aber auch in der Markenwelt sehr, sehr gut aus und sie hat eine Frage für dich mitgebracht und die spielen wir dir jetzt mal vor.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Alexander, hier ist die Miriam und ich habe mal eine Frage an dich. Also, mich persönlich interessiert das Thema Storytelling wahnsinnig. Allerdings hört sich für mich Storytelling immer ein bisschen so an, als würde ich als Unternehmerin eine Hollywood-reife Geschichte erzählen oder vielleicht auch sogar erfinden rund um mein Hospitality-Angebot, nur um das attraktiv zu machen. Die Realität ist aber vielleicht gar nicht so toll und so bunt oder vielleicht sogar im schlechtesten Fall ganz anders. So, welchen Tipp hättest du, um einen guten Mittelweg zu finden zwischen der Realität und einer guten Story, die mein Angebot trotz allem richtig attraktiv macht, sodass Kundinnen und Kunden mein Angebot annehmen und kaufen? Und vor allem, wie finde ich diese Story? Also, ich bin wirklich gespannt auf deine Antwort und freue mich darauf. Alles Liebe, die Miriam.
Ich kenne jetzt natürlich die Hintergründe da nicht, deswegen kann ich da schlecht auch vermessen, da was zu sagen. Aber ich finde, ich sehe das im Prinzip genau wie die Miriam. Das Wort Storytelling ist für mich eigentlich eher negativ. Mhm. Welche Funktion soll eine Geschichte, also man kann eine Geschichte, ich kenne jetzt Freunde, die erzählen eine Geschichte, da schläft man am Tisch ein und manche erzählen die gleiche Geschichte und da ist sie brillant. Also es gibt halt Leute, die gut erzählen können, es gibt Leute, die einfach sehr schlecht erzählen können. Und ich glaube, da fängt es schon mal an. Man muss nicht immer unbedingt eine Story haben. Manchmal ist auch die Story vielleicht, dass man keine Story hat. Einfach die Wahrheit sagt. Manche Sachen sind natürlich sehr, sehr nett erzählt. Der Engländer sagt, don't let the truth get in the way of a good story. irgendwie, ja, passt das mal oder passt das nicht? Ich denke, wenn man eine gute Dienstleistung anbietet, dann denke ich, geht es schon immer ein bisschen um Expertise und das, was man eigentlich macht. Also darum soll es ja irgendwie gehen. Was kriegst du jetzt irgendwie von mir? Bei Monkey hatte das eine andere Funktion. Wenn man, das sind ja schon ein paar Jahre her, 15 Jahre her, 13 Jahre, um genau zu sein. Und da hat kein Mensch irgendwie Gin im Schwarzwald. Also heute ist es natürlich, hört sich das logisch an, aber das war damals, da haben die Leute einen ausgelacht. Und wie könnte der Affe in den Schwarzwald, wie könnte der Gin in den Schwarzwald gekommen sein? Und Das muss die Geschichte leisten. Weil im internationalen Wettbewerb interessiert sich keiner für deutschen Gin. Es hat sich auch in Deutschland keiner für deutschen Gin interessiert und für aus dem Schwarzwald sowieso nicht. Ja. Also ich finde, man kann jetzt schon erzählen, dass wir hier Obstbrenner haben. Das ist jetzt bei Monkey der Kern der Geschichte, dass ein Gin ein Hybrid ist aus einem Obst und einem Kräutergeist und beides ist im Schwarzwald ja da und die Brennexpertise ist da. Warum sollen wir hier nicht einen guten Gin machen können? Hm. Weil sonst hat man immer, und das ist ja gar kein völlig dummes Urteil, wenn man sagt, der Gin kommt aus England, es können auch nur die Engländer. Naja, gut, also ich meine, man kann schon Sachen erfinden, aber andere können sie auch besser machen. Also ich meine, weiß ich nicht, ich würde das nicht immer so pauschal verurteilen. Also ich denke, das kann eine Geschichte leisten. Jetzt bei mir weiß ich jetzt nicht genau, was die Dienstleistung ist. Gibt es da irgendwas Tolles, was man hervorheben kann? Wenn es nichts Tolles zum Hervorheben ist, ist dann vielleicht die Persönlichkeit oder der Service oder das ist eben schwierig. Ich glaube, man muss sich selber reinfuchsen, was möchte ich eigentlich ausdrücken und das immer auf das absolut Nötigste reduzieren. Also manche Leute sagen, was ist wichtig und dann streichen die sich auf einer DIN-A4-Seite quasi alles irgendwie an. Ja, okay, aber wenn du nur einen Satz anstreichen würdest, welchen würdest du nehmen? Mhm. So, da muss man sich selber so ein bisschen zwingen, so ein bisschen nach dem Trichterprinzip zu arbeiten und das eben, ja, eben das Destillat sozusagen dessen, was man macht, ja.
Das Destillat klingt schön. Tatsächlich erinnere ich mich auch noch ziemlich gut an, wir haben ein Rebranding bei meinem Unternehmen gemacht vor 2 Jahren und die Agentur war dabei super hilfreich. Es war tatsächlich eine Branding-Agentur, also die machen nichts anderes, als Menschen dabei zu helfen, ihre Marke aufzubauen. Und die haben spannenderweise unsere Kunden mal befragt. Ist natürlich doof, wenn man jetzt komplett neu gründet, da hat man natürlich noch keine. Aber auch da glaube ich, das ist das, was du vorher gesagt hast. Hey, welche Gedanken hast du dir denn gemacht? Also ich meine, du hast dir ja Gedanken gemacht, als du gegründet hast, ne? Oder als du im Taxi saßt mit deinem Song. Und solche Sachen kann man dir durchaus rauskitzeln und dann ist das ja auch keine erfundene Story, sondern das ist ja die Wahrheit.
Ja, und die muss man eben nur für sich eben so
definieren.
Und zusammenfassen, dass es auch irgendwie stimmig ist. Man hätte auch sagen können, wir machen Dinge aus dem Schwarzwald. Ja, cool. Und jetzt? Das ist nicht was, was jemand irgendwie weiterträgt, was nicht irgendwie einen Industriezweig hebt. Eine Geschichte hat immer auch irgendwie eine Funktion. Jetzt beim Weinbrand ist es was anderes, beim Armagnac ist es was anderes. Das kommt immer sehr auf das Produkt, das Unternehmen. Was gibt die Kategorie her? Warum sollte man hier keinen Gin machen können? Das ist ja alles da, Natur, was mehr Brennerfahrung als sonst wo auf dem Planet. Also ist ja eigentlich totaler... Warum hat man es denn vorher nicht gemacht, müsste man ja eher fragen.
Mhm. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, ne? Also Armagnac, Weinbrand, also das Portfolio, was du jetzt heute bespielst, ist ja sehr, sehr divers, also bis zum Sake hin, auch Weinaperitifs. Also glaubst du schon, guckst du dir eigentlich jedes Produkt erstmal an und analysierst dann so für dich, was da eigentlich dahinter steckt? Zumal es jetzt ja auch Produkte dabei sind, die du jetzt nicht selber mitkreiert hast, sondern die jetzt an dich herangetragen wurden mit der Aufgabe, sie vertrieblich zu fördern. Also wie gehst du, gibt es da einen Unterschied für dich? Oder ist das?
Ja, da gibt es schon einen Unterschied, weil klar, die Produkte, die ich selber produziere oder die zu meinem Unternehmen gehören, klar, das sind ja dann Eigenentwicklungen oder ich habe es dazu gekauft und eben völlig neu aufgestellt, wie den Armagnac oder eine historische Marke wie Jacobi vom Markt genommen und das ist ein kompletter Relaunch, also kann ja nicht mit der gleichen Flüssigkeit kommen wie vor 10 Jahren. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man ja auch sensorische Arbeit leisten, Designarbeit leisten mit historischen Bezügen, was nicht so ganz einfach ist, jedenfalls für mich. Das kommt immer drauf an. Und bei den letztendlich geht es ja auch so um die Vermarktung. Sagen wir mal, das ist wie ein Fußballteam, wenn es jetzt mal Sinn macht. Und da gibt es verschiedene Positionen. Und da gibt's mal Ergänzungsspieler, da gibt's eine Abwehr, ja, und wenn, sagen wir, das wären unterschiedliche Spirituosenkategorien. Und so muss man hier sich ja ein harmonisches Team zusammenstellen und der Vertriebler sagt, ja, okay, da, ich versetze mich jetzt mal in die Lage des Gastronoms. Da kommt jetzt der Außendienstmitarbeiter von Firma XY mit seinen 50 Produkten. Ich glaube, nach 2, 3 würde ich schon einschlafen und, ja, das, und außerdem haben die Leute doch eine Bar, und sind selbstständig, weil sie selber entscheiden wollen, was sie da drin haben. Und klar kann ich vorschlagen, klar kann ich sagen, hey, das ist gut und das würde passen und probier mal und so, das ist ja auch gut und braucht halt die Zusammenarbeit. Aber letztendlich muss der Gastronom ja für sich entscheiden, was er in seinem Konzept eben sieht und was er nicht sieht. Und die Entscheidung kann ich ihm ja nicht abnehmen. Ja. Also ich finde, so muss man irgendwie so sich sein kleines Portfolio zusammenstellen, dass man, sagen wir, vom Aperitif zum Weinbrand, zum Sake, dass man ein paar Produkte hat, die irgendwie besonders sind, die jetzt vielleicht ein bisschen Nischenprodukte sind. Aber wie ist es, wer ist so schön? Und hat mein Vater immer gesagt, unterm Elefant gibt es auch viel Gras.
Also ich möchte noch mal ganz kurz, oder wir wollen noch mal ganz kurz dieses Hospitality-Thema, bevor wir gleich noch mal auch sicherlich noch mal über Weinbrand sprechen werden. Du hältst dich da ja sehr zurück, also sagst, das ist deren eigenen Entscheidung, welche Produkte sie reinnehmen. Und du kannst dich da, du willst da gar nicht den Leuten zu sehr sozusagen reinreden, aber du machst ja sehr gastronomische Produkte. Also sowohl Monkey 47 als auch Hospice to Name sind ja Produkte, die vor allen Dingen jetzt in der Hospitality funktionieren sollen. Was zeichnet für dich eine gute Hospitality aus, auch im Sinne von ja Storytelling, von der Art und Weise, wie sich da eine gastronomische Marke präsentiert? Was spricht dich da persönlich an?
Ach, ich glaube, das ist immer, ich glaube, wenn man sich bei Wohnungsbesichtigungen an einem Tag 10 Mietwohnungen anguckt, dann läuft man in die eine rein und sagt, hier fühle ich mich wohl. Mhm. Und diesen Faktor zu generieren, können ja unterschiedliche Wohnungen sein, es gibt unterschiedliche Konzepte, Barkonzepte, und man fühlt sich einfach total wohl und man möchte hier gern bleiben und möchte gern hier Zeit verbringen und möchte gern die Atmosphäre genießen. Ist ja nicht nur ein Getränk, das man konsumiert, sondern da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Kunst, was für mich die Seele im Produkt ist, ist das Wohlfühlen, dann die Atmosphäre bei der Bar oder beim Restaurant. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende, unabhängig von den Konzepten. Es gibt natürlich welche, die sind bombastisch und groß und laut und mit sehr, sehr viel Investitionen verbunden, aber es gibt auch welche, die sind ganz einfach und charmant und da steht ein Holztisch drin und man fühlt sich trotzdem wahnsinnig wohl. Und darum geht's. Also man möchte ja jeden Tag irgendwie unterschiedliche Sachen anschauen und sich inspirieren lassen. Und ich glaube, das ist ja gerade auch das Schöne an der Gastronomie, die Vielfalt. Und auf der anderen Seite bei den Spirituosenmarken gibt's auch irgendwie eine Vielfalt. Und meine Erfahrung ist, in der Tat, ich bin sehr gastro- und fachhandelslastig, auch bewusst, ich mag gern konzeptionell mit Menschen zusammenarbeiten. Beim LEH, das ist nicht so mein Ding. Das meine ich nicht werten, sondern man muss das einfach für sich entscheiden und keiner kann ja irgendwie einen dazu zwingen. Ja, das ist einfach nur ein Geschäft. Ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen. So ist es. Ja, das hat seine Vorteile und hat auch seine Nachteile, aber ist eine bewusste Entscheidung und die bereue ich auch nicht so wirklich.
Apropos Zielgruppe, das passt gerade perfekt zu meiner Frage, die ich gerade im Kopf habe. Wenn Menschen neue Unternehmen gründen, also ich denke jetzt da vor allem an die Hospitality, sagt man ja immer, hey, überleg dir ganz genau, wer ist deine Zielgruppe, wie tickt die, du nimmst den einen Beispielgast, formulierst den einmal durch, wer ist das, wie alt ist der, was hat die oder derjenige für Wünsche, wo würde der sitzen wollen, ne? Und was weiß ich. Das würde ich, glaube ich, auch so machen, wenn ich heute eine Hospitality gründen würde, aber wie war das bei dir? Hast du dir, bevor du die jeweiligen Produkte kreiert hast, Gedanken darüber gemacht, wer konsumiert das? Wer kauft das? Und was wollen die? Oder hast du gedacht, nee, wird ein geiles Produkt?
Ich bin da ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Und ich streite mich da auch mit ganz vielen, weil die sagen, ja, also auch wenn ich Importeure oder Handelspartner, wer ist die Zielgruppe? Was? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Weil die Zielgruppe heute ist, ja, die gehen Pommes essen und die machen so viele verschiedene Sachen, das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich denke, wenn es mir schmeckt und vielen anderen irgendwie schmeckt und man es so macht, dann findet sich vielleicht einer oder zwei, die den ähnlichen Geschmack haben. So würde ich das mal machen, wenn man sich richtig reinhaut und Mühe gibt. Ich glaube tatsächlich, dass Produktentwicklung, schlimmes Wort, absolute Diktatur ist. Ja, da geht gar nichts mit Kompromissen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, es tut ja auch keinem weh, nur dem eben, der es entwickelt. Wenn man da so viel rumfragt oder sowas, da gibt es diesen bekannten Satz von dem Erfinder des Mini Cooper, ist ein Camel, also ein Kamel, is a horse designed by a committee. Das stimmt. wenn man vier Beine und so, aber ist eines halt ein Pferd und das andere ist halt ein Kamel. Ja? Und ich glaube, da muss man sich schon selber Gedanken machen, was will eigentlich ich? Wie ist denn mein Traum von der Bar? Und man kann natürlich ein paar Leute fragen, das ist ja gar keine Frage, und sich Feedback anhören. Aber das kann manchmal auch verwirren. wenn man dauernd immer links und rechts guckt und was macht der und was macht die, und dann vergisst man manchmal auch das gerade Auslaufen. Gesunde Ignoranz, sage ich mal, ist manchmal gar nicht so schlecht.
Ja, und da sind wir auch in was ganz Tiefem jetzt eigentlich drin, ne? Weil, ich sag mal, die Essenz einer Marke bist ja am Ende des Tages immer du als Gründer oder ihr als Gründerteam. Und daraufhin kann man ja aufbauen und sagen, was ist wirklich mir wichtig? Und das hast du ja auch gerade gesagt, du bist im Alltag mit sehr offenen Augen und Ohren unterwegs und nimmst da einfach sehr viel wahr und bastelst dir daraus so ein bisschen dein Wunschprodukt. Und das Gleiche könnte man in der Hospitality ja auch machen, ne? Wie du gerade gesagt hast. Hey, wo würdest du denn eigentlich gerne reingehen? Was wünschst du dir eigentlich? Und wenn's du dir wünschst, dann gibt's da wahrscheinlich auch noch andere, die das sich wünschen. Und wenn du mal ein bisschen rumfragst und feststellst, okay, die Mehrheit findet's gar nicht mal so schlecht, und du fragst am besten nicht deine Mama und deine Oma, weil die werden wahrscheinlich entweder sagen, mach's auf gar keinen Fall, wenn sie sehr sicherheitsorientiert sind, oder die sagen, ja, alles, was du machst, ist super, Kind. Aber wenn du viele Leute fragst, dann wirst du ja auch wie eine Tendenz kriegen. Wenn man sich dabei nicht alles zu Herzen nimmt, dann sollte sich ja da schon mal so eine Richtung ergeben. Und diesen Ansatz von nicht überperfektionieren, sondern einfach mal reinzufühlen und da mal zu testen und zu schauen, ich mag das irgendwie.
Ja, ich glaube, wenn man anfängt, ja, da gehen auch manchmal Türen auf, von denen man, ja, dann lässt man sich so ein bisschen treiben. Und dann, ja, da lernt man mal den kennen oder die kennen. Oder das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Prozess. Man muss ja ungefähr wissen, was möchte ich machen. Ist auch eine Typsache. Also ich finde, schon, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwas sehr, sehr gut kopieren, okay, ja, dann geht's mehr wahrscheinlich, wie kopiere ich, und Systemgastronomie ist nochmal was ganz anderes, wie entwickelt ich das? Das ist auch sehr technisch, und aber bei einem Produkt, ja, da muss man auch irgendwie sagen, an der Bar kann ja auch ein Produkt sein. Wie sieht meine Traumbar aus? Wie müsste die sein? Und da muss man sich halt mal einen Monat hinsetzen und das mal wie ein Kind aufmalen und sagen, wie könnte die denn aussehen? Recherche machen, einen Moodboard zusammenstellen. Was fühle ich? Was möchte ich? Wie würde ich es gern haben? Soll es da ein Meer von Kerzen geben? Oder wie? Was auch immer. Da muss man sich halt irgendwie selber irgendwie drin finden und sich dann irgendwie treiben lassen, sagen, so, das mache ich. Und dann ist auch immer eine Frage, ich glaube, in der Gastronomie, wie bei der Spirituose, ist ja nicht immer ein billiges Vergnügen. Also Geld ausgegeben ist total schnell. Man muss ja auch irgendwie so ein bisschen pragmatisch und kostenbewusst arbeiten. Also bei Monkey oder bei allen Sachen. Erst wird ins Produkt investiert. Ich kann die schönste Abfüllungsanlage, die tollsten Tanks haben, wenn sich das Produkt nicht verkauft und die Qualität schlecht ist im Produkt und die tollsten PowerPoint-Slides haben, das Produkt muss gut sein. Und darum geht's. Und bei allem Marketing, Hokuspokus oder sonst noch irgendwas, das Produkt muss gut sein, egal was das Produkt ist. Die Bar muss gut sein, das Restaurant muss gut sein, das Essen muss gut sein, das Konzept muss gut sein. Darum geht's. Es geht um ein gutes Produkt.
Ihr habt ja auch unglaublich viel Bourbon probiert, bis ihr dann den für euch richtigen gefunden habt, dann auch im Zusammenspiel mit den Chilis, ne?
Ja, es ist nicht unbedingt harte Arbeit, muss ich sagen. Das kriegt man hin.
Ich würde da gerne nochmal reingrätschen, weil ich bin völlig bei dir. Ich habe das letzte Mal mit meinem Freund hitzigst diskutiert zu Hause. Ich finde auch, das Produkt muss richtig gut sein, aber er macht sich immer so ein bisschen lustig über Menschen, die in schöne Restaurants gehen wollen, so wie ich jemand bin. Und dann sagt er immer, ja, aber das ist doch total egal, wie es da aussieht, das Essen muss gut sein. Sag ich, ja, klar muss das Essen gut sein, und ich würde jetzt auch nicht irgendwo hingehen oder in deinem Fall irgendein Produkt kaufen, was mir nicht schmeckt, nur weil es schön aussieht. Aber am Ende des Tages ziehst du doch auch Leute mit einem guten Design an. So. Und du sagst jetzt gerade, das Produkt muss gut sein, und da bin ich völlig bei dir, bevor ich dann da was draufsetze. Aber welche Rolle spielt für dich denn Design? Also, ich meine, ich habe mir jetzt deine Produkte angeguckt. Die von Jacobi sind da nochmal ein bisschen anders vom Look. Aber die anderen zwei sind jetzt relativ kreativ. Komm. Ich bin davon jetzt frecherweise ausgegangen, dass das noch kommt. Absolut. Aber welche Rolle spielt denn für dich Design und Style? Ja, so in der Entwicklung. Wie näherst du dich da an? Und welche Rolle spielt das auch für das Produkt später?
Ja, eigentlich sollte es ja ausdrücken, was das Produkt widerspiegelt. Bei Horse with No Name ist das Flipper-Etikett, das Lied erzählt mit der Wüste, die perfekte Tarnung des Meeres. Und eigentlich spielt das wirkliche Leben sich eben mehr ab. Ja, und das Karge in der Wüste, der Reiter, es erzählt eben die Strophen des Lieds. Bei Monkey ist es eigentlich ähnlich. Eine Briefmarke, es hat immer mehrere Dimensionen, mehrere Ebenen, in die man eintauchen kann. Erzählt die Geschichte eigentlich des Gins durch eine Kolonial-Stil, viktorianische Briefmarke. Die Ränder sind kleine Fichtensprossen. Es gibt mehrere Landschaften, eine exotische Landschaft und in der Mitte ein Fluss. Und auf der rechten Seite eine Schwarzwaldlandschaft und der Fluss vereint diese zwei Landschaften. Da gibt es ein kleines Schwarzwald. Es sind so viele Sachen drin versteckt, die vielleicht der Verbraucher gar nicht sieht.
Kannst du ein Suchspiel machen?
Aber letztendlich, ja, das genau, aber eigentlich macht man das Design, wenn man weiß, wie das Produkt schmeckt. Hm. Das ist eigentlich nur der Spiegel des Inneren und vielleicht ein Versprechen von außen. Nur Verpackung kaufst du dir einmal und dann sagst du, es war nett. Und dann steht's halt im Regal. Und die Billigheimer-Zeugsachen, die stehen komischerweise nie irgendwie im Regal. Nur die Poserflaschen stehen zu Hause bei Leuten im Regal, die irgendwie hübsch aussehen. Aber das will man ja auch nicht. Man will ja, dass es wirklich benutzt wird und nicht weggeworfen wird, zum Beispiel auch. Mhm. Also Monkey oder auch bei Horse ist genau das Gleiche. Das ist Rosen drin, Olivenöl, die werden in der Regel nicht weggeschmissen. Das ist eigentlich genau so, soll es ja irgendwo sein. Ja. Und zum Thema schönes Restaurant, ja, Schönheit liegt halt im Auge Betrachters. Ein Produkt muss gut sein und gut heißt auch stimmig. Es kann ja auch eine ganz durchgenudelte Frittenbude sein.
Völlig fein.
Die halt mega, mega coole Fritten machen. Dann geht man doch da wahnsinnig gern hin, weil es authentisch ist. Und man kann doch in so einem Flüsterant, sage ich immer wenn sowas... kann man ja auch manchmal wirklich richtig schlecht essen. Voll. Und dann bringt mir das auch nichts, dass das irgendwie, also ich brauche immer mehrere Faktoren, denke ich.
Aber ich finde es cool, was du gerade gesagt hast, Jan-Peter, ich weiß nicht, wie du das siehst, es muss stimmig sein und wenn das Produkt fertig ist oder in dem Fall das Barkonzept, Restaurant, Hotelkonzept, Event, was auch immer, wer da draußen was vorhat, dass man dann sagt, was möchte ich damit eigentlich ausdrücken und wie kann das aussehen? Also wie kann ich sozusagen das Konzept übersetzen in Styling?
Ja, absolut. Und ich finde auch, das auch Alexander, das, was du gesagt hast mit diesen, also dass es eine ganze Welt gibt, die man da zu entdecken hat, ne, die man da entdecken kann. Also jetzt irgendwie die beiden Fantasiewelten, die bei Monkey zusammenkommen oder halt dieses Meer und Wüste bei Horse with No Name oder so. Das finde ich auch sehr spannend, weil im Grunde genommen geht es darum, ja möglichst viele Touchpoints und Entdeckungspunkte zu schaffen. Also dass man einfach den Leuten, wenn sie denn mögen, ganz viele Möglichkeiten bietet, noch sehr, sehr tief in diese Markenwelt in diese Produktmarkenwelt einzutauchen. Und das ist ja etwas, was für Hospitality genauso gilt, ne? Also dass man das kann der Raum sein, das können die Stoffe sein, das können Gerüche sein, es geht ja so um um eine Wahrnehmung mit allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Und da sind sich diese Dinge eigentlich dann wiederum sehr, sehr ähnlich. Und sie ergänzen sich ja auch, ne? Also wie wir schon gesagt haben, deine Produkte sind ja absolute Hospitality-Bestandteile. Sie machen Hospitality besser und umgekehrt. Ne?
Ja, und man will ja auch, wenn man es schön machen kann, warum will man es denn dann hässlich machen? Also man kann sich da auch Mühe geben und das Produkt Monkey oder Horse würden genau gleich schmecken, wenn sie jetzt auch ein hässliches Etikett hätten. Ist aber ein anderes Produkt. Der Inhalt wäre ja der gleiche. Aber vielleicht hätten ein paar Leute weniger es probiert. Also weil es irgendwie ein Versprechen ist, erst dann sagen die, oh, das musst du mal probieren oder auf Empfehlung oder so. Aber das spielt schon, geht alles schon Hand in Hand. Es muss authentisch irgendwo sein, stimmig, gut. Muss auch abliefern, ein Versprechen, ein schickes Etikett ist ein Versprechen. Wenn du nachher nicht lieferst, dann ist es eine Enttäuschung. Und das darf nicht passieren. Manchmal, ohne jetzt Namen zu nennen, sieht das alles wahnsinnig toll aus, weil alle zur gleichen Agentur rennen. Aber wenn der Inhalt halt schlecht ist, dann erweckt man Erwartungen, die nachher nicht erfüllt werden, nicht gut.
Ja.
Kein gutes Erlebnis.
Aber jetzt machst du uns natürlich sehr, sehr spannend, weil wir wenn wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, auf jeden Fall nochmal über Weinbrand sprechen. Und eins gleich vorweg, ich finde, und da haben wir uns auch im Vorfeld schon drüber unterhalten, Weinbrand erstmal als Kategorie ist hochspannend und auch da gibt's auch fantastische Qualitäten zu entdecken. Das ist, wenn man sich ein bisschen im Spirituosenbereich auskennt, ziemlich unhinterfragt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das ganze Thema Branding wirklich vor 30 Jahren irgendwo stehen geblieben ist. So, da ich habe als zum Beispiel als Kind der 80er Jahre bin ich regelmäßig mit Weinbrandwerbung im Fernsehen konfrontiert worden und ich habe das Gefühl, seitdem hat sich nicht mehr so sehr viel getan. Das sind immer diese Cognac-Schwenkerfeuer, Lagerfeuer beziehungsweise Kaminfeuerwelten, die dann so aufgetan werden und riesig werden die Unterschiede nicht sein, aber fein, weil Herr Dr. So und so kommt heute Abend zu Besuch. So.
Früher kamen die mittags. In den Werbungen in den 80er Jahren haben die mittags schon ordentlich Weinbrand getrunken. Das macht man heute.
Haben die vielleicht auch getan, ja? Wer weiß.
Ja.
So. Und du jetzt als jemand, der Dinge so umgekrempelt hat, wie näherst du dich jetzt dieser, also es ist ja auch so ein bisschen eine Heimkehr für dich, weil du natürlich dann zurück zu einem Produkt kommst, was wirklich eine Familientradition bei euch in einer gewissen Weise hat. Wie näherst du dich jetzt diesem Thema? Das sind wir sehr gespannt.
Also sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, ich bin meiner, die Flasche ist jetzt final, und aber ich glaube, zwischendrin waren es 4 Versionen, also 4 völlig unterschiedliche, dann wieder neues Konzept, Dings, dann ist schwierig, weil es eben historische Bezugspunkte gibt. Und ich glaube, das muss einfach reifen. Also ich habe das Unternehmen kurz 2020 zurückgekauft. 3 Tage später ist mein Vater verstorben, ich konnte es ihm noch sagen. Dann hat man irgendwie, so ein bisschen einen anderen Bezug irgendwie dazu. Möchte auch irgendwie liefern. Und ist das jetzt was so craftmäßig, was auch immer das bedeutet, aussehen soll? Das ist ein Prozess, der eigentlich jetzt immer noch andauert, jetzt fast 3 Jahre, wo man sagt, ja, jetzt bin ich, glaube ich, auf der Zielgeraden. Jetzt weiß ich, was ich will. Ich glaube, der Vorteil ist, wenn man sich selber da keinen Druck macht, dass es eben stimmig ist. Das sind, glaube ich, viele Sachen, die man von früher übernommen hat, vielleicht ein bisschen anders interpretiert hat. Ein paar kleine Gimmicks natürlich dürfen nicht fehlen. Aber das muss einfach inhaltlich ein wahnsinnig gutes Produkt sein und auch ein bisschen lässig sein. Ja, so ein Weinbrand, der Cognac des kleinen Mannes früher, ja, ist ja ein tolles Produkt, aber wenn man sich den deutschen Weinbrand im Speziellen anguckt, ja, ist ein bisschen schwierig, ja, da mit den Absätzen, glaube ich. Also ich glaube aber trotzdem eine Kategorie, die unheimlich viel hergibt, auch qualitativ. Also man kann ja auch einen wahnsinnig guten Brandy machen. Ich habe jetzt hier den Jacobi komplett aus dem Handel genommen und wie wir vorher besprochen haben, bin ich auch nicht so der so LH-orientiert. Da habe ich ja Freiheitsgrade und kann mir natürlich irgendwie in eine Assemblage oder ein Produkt eben entwickeln, das meiner Interpretation von Jacobi entspricht. Ich glaube, das macht irgendwie, erstmal muss man den Inhalt haben, den habe ich zu 99%. Und bei der Flasche und Etikett sind wir bei, denke ich mal, 80%. Ich hoffe mal, dass bis Ende des Jahres alles dann fertig ist. Ja, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, das ist die Aufgabe, mit der ich mich am schwersten getan habe, muss ich sagen. Einfach, weil es ein bisschen limitierter ist. Oder vielleicht, weil man emotional ganz anders herangeht und befangener ist. Wahrscheinlich eher Letzteres.
Was aber eigentlich auch, wenn ich das so sagen darf, wunderschön ist. Bei mir ist es in meinem Betrieb ähnlich. Mein Opa hat das gegründet und man geht ganz anders ran. Und ich würde das gerne auch nochmal auf die Hospitality weiterspielen. Es gibt ganz, ganz viele Gastronomieobjekte, die draußen in der 2., 3., 4. Generation geführt werden. Und wo es ja mit jeder Generation, die das übernimmt, und ich denke heute noch viel mehr als früher, da hat man halt einfach, ne, war halt dann der Sohn oder die Tochter am Start und die Eltern halt irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, heute ist es nochmal ein bisschen was anderes, also Branding. Und da gibt es viele, die sich vielleicht auch die Frage stellen, hey, jetzt ist es irgendwie mein Laden, wie geht's denn da jetzt weiter? Und viele haben mit Sicherheit ein gutes Produkt, also entweder eine gute Zielgruppe, leckere Küche, eine gute Drinks, wie auch immer. Aber das Außenrum passt halt noch nicht so ganz, ne? Also in die heutige Zeit. Wie würdest du jetzt, also ich meine, das ist ja ein Prozess, mit dem du dich ja auch gerade beschäftigst. Wie macht man das Produkt irgendwie zeitgemäß, aber ohne, dass es das verliert, was es ja mal ausgezeichnet hat? Und ich meine, die Qualität war bei euch immer sehr gut. Jetzt gibst du dem Ganzen vielleicht nochmal so ein Tüpfelchen. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht auch einen Betrieb übernimmt oder muss ja noch nicht mal aus der Familie sein, einfach so übernimmt und einfach sagt, hey, irgendwie, das passt jetzt irgendwie noch nicht so gut in die aktuelle Zeit. Was würdest du da für Tipps mitgeben?
Ja, es kommt ja immer darauf an, was das für ein Betrieb ist. Also ich meine, wenn man jetzt jedem Trend hinterherläuft, dann ist es, glaube ich, immer irgendwie zeitlich begrenzt. Ja. Wenn man jetzt irgendwie ein Traditionsgasthaus hat.
Nimm gerne das, ja.
Arbeit,
ja. Nimm gerne das.
Aber da gibt's ja tolle Beispiele. Bodenständigkeit, Beständigkeit, gute Qualität, einfache Sachen, die immer so Comfy Food, ja, so Hausmannskost, die einfach gut gemacht ist. Da weiß man, was man bekommt. Das ist eine Geschichte, warum funktionieren viele große Systemgastronomien, Fastfood-Ketten. Man weiß genau, was man bekommt. Die Erwartung ist genau so. Wenn ihr Leute in die Sterneküche oder sonst noch irgendwas geht, haben die auf einmal ganz hohe Erwartungen, wissen aber eigentlich gar nicht, was sie zu erwarten haben. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Bei einem großen Kette weiß ich, wie das geht. Ich glaube, dieses Erfüllen einer Erwartung ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube dann einfach nicht jeden Trend hinhergehen. Ich glaube, dass viele alte Höfe oder so, wenn irgendeine Generation ist, immer dazwischen, die sagt, jetzt müssen wir alles modern machen. Die schönen alten Sachen werden alle rausgeschmissen und der letzte Schrott kommt rein. Das ist jetzt sehr geschmäcklerig formuliert. Schade, hätte man mal drin gelassen, ja. Also ich, so das Authentische, die Seele und so weiter, das macht's doch irgendwie aus. Das ist natürlich nicht spektakulär und auch keine Raketenwissenschaft. Aber ich glaube, das ist es letztendlich, das sich wohlfühlen. Wie kriege ich das hin? Es gibt Läden, die kannst du 20 Jahre lang einrichten. Da wird man sich nie wohlfühlen. Das fängt auch mit den Menschen, ja, das fängt auch mal, hat auch was mit den Menschen zu tun. Das muss ein guter Vibe sein. Ich glaube, da kann man schon viel machen. Ich glaube, die Leute sind auch, wenn man freundlich begrüßt wird, einen guten Service hat, dann sieht man vielleicht andere Sachen auch nicht. Also das ist, glaube ich, finde ich, ist A und O. Man kann viele Sachen, glaube ich, mit Charme verkaufen. Ja, aber da sind wir wieder beim Problem, wo sind sie, die Leute? Hm. Wo kriegt man sie her? Also da tut mir auch die Gastronomie sehr, sehr leid, weil wir alle schätzen es ja, abends oder mittags essen zu gehen oder ein Glas Wein zu trinken oder einen Cocktail zu trinken. Irgendjemand bringt uns ja den Cocktail und kocht uns das Essen. Und wenn es keiner mehr machen will und jeder nur einen auf Work-Life-Balance macht, während andere arbeiten, dann wird das nichts. Ja, das ist sehr, sehr schade. Hm.
Gut, wir kommen tatsächlich schon so sehr langsam auf die Zielgerade. Krass, schon fast eine Stunde vergangen. Wir haben noch eine kleine Überraschung für dich zum Ende. Und zwar, falls du schon mal eine Folge von uns gehört hast, dann weißt du es. Aber wir haben immer eine kleine Schnellfragerunde zum Schluss.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Der Queen. Oh. Aber geht nicht mehr. Aber hätte ich gern.
Ja. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich, bisher.
Nee. Die Queen hatten wir noch nicht. Wir hatten schon Arnold Schwarzenegger und diverse Leute, aber die Queen, gute Wahl. Welche Person hat dich inspiriert?
Da muss ich jetzt wieder, da fällt mir jetzt spontan, gibt's viele eigentlich, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der da großartige Idole hat.
Ich hätte tatsächlich gedacht, dass aus der Kanone geschossen dein Vater kommt.
Prägend und inspirierend sind zwei unterschiedliche Sachen. Also ich habe meinen Vater sehr geliebt und sehr enges und sehr liebevolles Verhältnis zu ihm gehabt. Er ist sehr prägend und viel gelernt. Inspiration kann ein Vater inspirierend sein, weiß ich nicht. Dazu ist er vielleicht zu prägend und zu sehr Vater. Wahrscheinlich bin ich auch, also ganz sicher bin ich auch ein Produkt von ihm sozusagen. Deswegen ja, hatte er da maßgeblichen Anteil dran, wie meine Mutter auch. Ja. Nee, aber ja, nee, ich habe das nicht so. Ein bisschen langweilig jetzt, aber.
Ein Song hat dich inspiriert. Ich finde das auch schon ziemlich witzig, ehrlich gesagt.
Ja, also. Sowas gibt's genug, ja. Ja.
Okay, was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Tja. Ja, eigentlich ist es abgedroschen halt. Frieden und aber das treten wir alles mit Füßen, ja. Aber ist die Erfindung unserer Zeit.
Das ist mal eine sehr, sehr schöne Erfindung, die du da.
Ja, sehr, ja, so also wäre es für mich eigentlich, ja, dass wir das genießen dürfen und zu schätzen wissen. Hm. Aber ja, Erfindung ist es ja nicht wirklich. Sonst, um ein bisschen trivialer zu werden, Schlaf auch mega Erfindung.
Das ist das, was Jan Peter nie bekommt.
Ja, aber zu mal gute Sache.
Und last but not least, wenn jetzt irgendjemand dich nach deinem absoluten Branding, also nicht Brandy, sondern Branding, Geheimtipp fragt,
ja.
Was wäre das?
Das ist schwierig. Also kann man sich ja bei vielen abgucken, wie man es nicht macht und bei vielen, wie man es macht. Ich glaube, es muss irgendwo authentisch sein und man muss es irgendwie fühlen. alles andere ist, hat kurze Beine. Aber es gibt auch Beispiele, wo das eben nicht so ist. Deswegen ja, ist es schwierig.
Ich finde schon, dass du recht
der
hast.
Der ultimative...
wenn du es nicht fühlst, schon, die Frage ist, wie lange schaffst du es dann durchzuhalten? Auch wenn es mal nicht läuft.
Ja, er ist auch, wenn man irgendwas verkauft, hinter dem man nicht steht. Also das ist, da ist man auch nicht so wirklich gut. Und ich glaube, irgendwie, man muss es gern machen, muss dazu stehen und da richtig Lust drauf haben, dann ist das schon ein bisschen anders. Und so ist es auch, wenn du dich mit dem Produkt identifizierst und der Marke, die du dann, die Summe eigentlich deiner ganzen Leiden ist. Ja. So, sozusagen. Also manche ein Produktname entsteht ja manchmal, wenn man einen Artikel schreibt, da ist der Artikel geschrieben. Und nur wenn man den Artikel geschrieben hat oder das Buch geschrieben hat, kann man danach den Titel vergeben. Ich glaube, so rum würde ich es sagen, müsste man es.
Das kann ich bestätigen. Ja. Sehr schön. Ja, klasse. Vielen lieben Dank für deine Antworten und deine Einblicke in die Welt, die du da für uns alle geschaffen hast. Für die Gastronomie, für die Hospitality und für die Konsumentinnen und Konsumenten da draußen. Ganz klasse. Und ja.
Geht ohne die nicht, gell? Da möchte ich mich auch bei allen bedanken, die mir immer das Vertrauen geschenkt haben. Und ich freue mich, ob es nur eine halbe, eine ganze oder zwei Flaschen sind, freue mich immer über das Vertrauen und dass man, ja, dass sich jemand bereit erklärt und sagt, hey, ich mag das auch, was du machst. Finde ich eigentlich immer einen sehr schönen Gedanken. Deswegen danke an euch, dass ich heute hier sein durfte und danke an alle, die mir schon das Vertrauen geschenkt haben. Und vielleicht noch werden.
Danke dir. Mach's ganz gut.
Dankeschön.
Okay.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.